ARD.
Es ist so absurd, weil mir das schon fast ein bisschen geholfen hat. Also dadurch, dass es halt eben diese Routine in meinem Leben gab, dass ich mich an einer Dispo festhalten konnte und sagen konnte, ah, um 10 muss ich zur Arbeit gehen. Das heißt, bis 10 konnte ich noch liegen und dann musste ich hoch. Dann hat es, also ich würde behaupten, es hat mir geholfen.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie wieder mal hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention begrüßen zu können. Gemeinsam mit unserem Experten, den Sie auch schon kennen, Professor Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Wir sagen immer so ganz süddeutsch Grüß Gott, weil wir einfach ja unabhängig von der religiösen Tendenz Grüß Gott sagen. Wer es noch sagt.
Genau, ich bin in München geboren. Ne?
Ja, also und ich in Neu-Ulm, gerade noch Bayern. Und wir haben wieder einen fabelhaften Gast heute. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Ein Kollege, Patrick Müller. Herzlich willkommen.
Moin, sage ich jetzt mal, aus dem Norden kommt.
Ja, und ich weiß auch nicht, inwieweit wir das dann streamen, aber zu sehen im St. Pauli-Shirt.
Ja, ja,
Hardcore St. Pauli-Fan?
Ja, doch, mittlerweile schon. Ich fühle mich als Exil-Hamburger hier in Köln ganz wohl. Deswegen war es auch irgendwie wichtig, den Kontakt noch zu halten. Aber es ist tatsächlich eher mein Komfort-Outfit heute, wenn ich ehrlich bin.
Dein Wohlfühl-Hoodie.
Genau.
Ja, ich habe jetzt auch erst kürzlich gelernt, dass man Hoodie sagt. Ich habe immer Kapuzenpudi gesagt. Ja, aber ich glaube, wer Kapuzenpudi sagt, sagt auch noch Fräulein. aber man lernt ja nie aus. Patrick Müller, Schauspieler, vor allem natürlich bekannt durch die langjährige Rolle in der RTL-Serie Unter uns. Und sehe ich das richtig, das ist das erste Mal, dass du dich öffentlich zum Thema Depression äußerst bei uns?
Ja, also so konkret über Depression zu sprechen, das tun wir heute.
Ja.
Mit mir zumindest das erste Mal. Ich habe mich in der Vergangenheit 2-3 Mal dazu schon geäußert, aber das war eher in einer Interviewsituation, in der ich das eher so aus mir raussprudeln habe.
Aha. Ja. Sind dann die Interviewer drauf eingegangen oder haben die das überhört, weil sie sowieso ihre Fragen abarbeiten mussten?
Da wurde schon drauf eingegangen. Dann.
Ja.
Aber dadurch, dass es einfach auch gar nicht dieses Setting hat,
ist
man da nicht so konkret geworden.
Ja. Das ist unter uns ist eine tägliche Sendung bei RTL.
Das ist eine Daily, ja.
Ja? Ja. Wie stark ist man da in der Mühle drin bei so einer Daily-Sendung?
Naja, ich arbeite 5 Tage die Woche.
Ja.
Die Uhrzeiten, also die Arbeitszeiten sind sehr unterschiedlich. Mal bin ich um 8 Uhr schon da, mal bin ich auch erst um 15 Uhr da. Sehr individuell, ehrlich gesagt, ja.
War das für dich eine große Umstellung, dich auf so ein System einzustellen? Ich meine, ihr dreht ja jeden Tag ordentlich was weg, ja? Also viel Zeit für Pannen oder Fehler oder was ist da gar nicht?
Nee, das ist richtig. Aber je länger man das macht,
desto
besser kommt man damit klar.
Ja. Hilft dir das, so eine äußere Form, so eine Stabilität?
Vollkommen. Also jetzt rückblickend kann ich sagen, hat mir das sehr geholfen in meinem Leben, eben diese Struktur zu haben.
Ja.
Ja.
Wie sah dein Leben vorher aus als Schauspieler?
Naja, vorher ehrlich gesagt gar nicht, weil ich direkt von der Schule hierher gekommen bin.
Von der Schauspielschule?
Nee, von der Schule. Also ich habe mein Gymnasium, mein Abitur habe ich abgebrochen damals mit 18.
Ja?
Und bin dann hier nach Köln und seitdem bin ich hier.
Ach so?
Mhm.
Das heißt durch ein Casting oder hat dich jemand angesprochen oder wie kam das?
Genau, ich hatte ein Casting und wie das so läuft. Ne? Ein paar Castingrunden, dann das Vertragsangebot und zack war ich dann hier.
Ach, das ist aber erstaunlich. Und ich meine, dann gleich so in so eine strenge Form einzusteigen. Mhm. Ich meine, ihr kriegt ja auch den Text doch relativ knapp vorher, oder?
Naja, das ist alles schon so 2-3 Wochen vorher geschrieben und man kann sich mit den Texten schon auseinandersetzen, so ist es nicht. Aber ja, das ist natürlich viel Arbeit, sagen wir es mal so. Es ist sehr viel. Und sehr viel Abwechslung.
Ja. Und wann hast du dann zum ersten Mal festgestellt, dass da was ist, was du vielleicht therapeutisch in Angriff nehmen solltest?
Das ist bei mir vor circa 2-3 Jahren erst der Fall gewesen.
Mhm.
Da gab es einen familiären Konflikt und der hat mich in eine schwere Episode gestürzt. Und da wurde mir und meiner Frau bewusst, dass ich da offensichtlich ein großes Problem habe. Und im Zuge dessen habe ich dann relativ lange eine Therapie gesucht, eine Therapiemöglichkeit. Das ist zum gegebenen Zeitpunkt eher schwierig. Also es gibt viele Wartelisten und das hat sich dann auch nochmal so ein Jahr hingezogen. Also ich bin in Therapie seit 2 Jahren.
Ja. Und du hast 1 Jahr auf dem Therapieplatz gewartet?
Gewartet, mich aber auch selber gehindert, nach einem Therapieplatz zu suchen.
Ja.
Wenn dann die erste Absage kommt, dann ist das schon so niederschmetternd, dass man dann doch nochmal ein paar Monate gebraucht hat, um die nächste Anfrage überhaupt zu stellen. Also im Endeffekt habe ich tatsächlich 1 Jahr lang gewartet, bis es dann wirklich dazu kam.
Und in der Zeit hast du aber weitergearbeitet?
In der Zeit habe ich weitergearbeitet. Mein Alltag lief komplett genauso weiter, ja.
Wie hast du dich da, ich sag mal, über Wasser gehalten?
Naja, ich funktioniere. Also ich habe immer gut funktioniert. Arbeiten konnte ich immer gut. Es ist bei mir auch nicht so, dass ich in so eine Schwermütigkeit falle, die mich dann lähmt.
Ja.
Das ist bei mir, ist das eher, dass das Fass ab dem Moment, wo es überläuft, in so somatische Dinge hinausläuft. Also ich erbreche dann tatsächlich. Ich habe dann, das fühlte sich halt immer wie so eine Magen-Darm-Erkrankung an, wenn ich das hatte. Und ich habe dann 3-4 Tage erbrochen, bis dann tatsächlich auch nur Galle kam.
Ja.
Und dann lag ich noch 3 Tage flach. Und dann ging es ja wieder. Also dann waren diese körperlichen Symptome so ein bisschen weg.
Ja.
Und ich konnte das alles wieder wegdrücken. Es war wieder so ein, ne, ich konnte wieder Funktionen ausüben. Und dann konnte ich auch wieder ganz normal arbeiten gehen.
Und parallel hast du gedreht?
Parallel habe ich immer gedreht, ja.
Ist dir das denn selber aufgefallen oder hat deine Frau gesagt, du, da ist was, da müssen wir ein bisschen drauf gucken?
Nein, meine Frau hat schon Jahre zuvor immer wieder gesagt, ich müsste mal und du musst da mal hingucken und du musst mal was machen. Und ich habe das alles noch sehr von mir gewiesen. Das hat lange gedauert.
Ist denn der Frau aufgefallen?
Naja, ich konnte viele Anforderungen nicht mehr so erfüllen. Vieles ist an ihr hängen geblieben, vieles musste sie dann machen. Einfach auch, wir haben ja auch 3 Kinder. Das ist alles an ihr hängen geblieben.
Weil die Energie gefehlt hat.
Genau, bei mir war die Energie weg. Ich war froh, wenn ich meine Aufgaben erfüllt habe und dann einfach auf meinem Sofa sitzen konnte.
Und die Fähigkeit, Freude zu empfinden?
Ganz schwer. Ganz schwer und ich habe auch ein ganz großes Problem damit, sowas wie Komplimente oder sowas anzunehmen überhaupt. Mhm. Also so gute Gefühle sind ja eher schwierig, die weiß ich von mir.
Ich bin jetzt, der behandelnde Arzt wäre, dann würde ich jetzt ein paar Fragen stellen. Ne? Mhm. Also eine wäre zum Beispiel, wie ist mein Appetit, hat sich der verändert? Hat sich das Gewicht verändert?
Ja, ich hatte große Gewichtsschwankungen. Also es war dann teilweise, dass ich innerhalb von 2 Wochen 15 Kilo abgenommen hatte.
Also eher nach unten?
Eher nach unten und dann aber auch...
Auch unabhängig vom Erbrechen, ne?
Völlig unabhängig, ja.
Wie ist es im Schlaf?
Auch schwierig, allerdings zu der Zeit, wo ich große Schlafstörungen hatte, konnte ich mich dahinter verstecken, dass ich für meine Kinder ja die Nächte wach war. Mhm. Also ich hatte immer Ausreden für mein Verhalten.
Wie ist es mit Schuldgefühlen? Das merkt man ja, dass die vorhanden waren. Ne? Aber
Schwierig, ja.
Permanent, ne?
Permanent. Ja.
An sich rumgenörgelt und...
An mir rumgenörgelt, an meiner Lebenssituation rumgenörgelt. Also ich konnte wenig Positives noch sehen.
Und der andere Punkt ist Hoffnungslosigkeit. Das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg mehr. War das auch?
Damit einhergehend ja auch die Abhängigkeit, dass man das alles so erhalten muss, wie es jetzt ist, damit es halt nicht schlimmer wird.
Kann man finstere Gedanken, dass man sagt, es ist so unerträglich. Manchmal kommen Berichten, also Patienten, dass sie auch den Gedanken haben, dass sie Belastung für andere sind.
Das hatte ich dann mit meiner Frau natürlich speziell, dass ich da mich als sehr belastend empfunden habe.
Dann hatten sie so eine richtig schwere Depression und das sind so die Diagnosekriterien, ne? Die man jetzt so als Arzt so etwas abfragen würde. Natürlich auch das Erschöpfungsgefühl, ne? Das haben sie auch schon
vollkommen
geschildert. Dann hatten sie eigentlich fast alle Krankheitszeichen einer Depression. Ja? Und ich weiß es von vielen Schilderungen, das ist wirklich ein schrecklicher Zustand. Und trotzdem haben sie es geschafft.
Ne? Das finde ich das Erstaunliche, auch nebenher zu arbeiten. Ja? also aufzustehen.
Es ist so absurd, weil mir das schon fast ein bisschen geholfen hat. Also dadurch, dass es halt eben diese Routine in meinem Leben gab, dass ich mich an einer Dispo festhalten konnte und sagen konnte, um 10 muss ich zur Arbeit gehen. Das heißt, bis 10 konnte ich noch liegen und dann musste ich hoch. Dann hat das, also ich würde behaupten, es hat mir geholfen zu arbeiten.
Letzten Endes ist es ja das, was man auch häufig von Patienten hört, wenn die dann in der Klinik waren, stationär, wo die einen stark strukturierten Tagesablauf hatten, egal wie simpel oder banal der sein mochte. Aber man ist natürlich dann auch bei Dreharbeiten abgelenkt, aber trotzdem ist es ja auch nicht unbedingt eine therapeutische Umgebung, in der man dann arbeitet, ne?
Das ist richtig, wobei ich sagen möchte, dass ich das Gefühl schon hatte, dadurch, dass ich ja nun in den Szenen auch emotionale Haltung darstelle, so ein Ventil gehabt zu haben.
Ah ja.
Mhm. In dem ich einfach diese Aggression oder diese Emotion halt einfach auch mal rauslassen konnte. Mhm. Das hat mir da auch durchaus geholfen.
Okay. Mhm. Was war das für ein Zeitpunkt? Hast du dich Kollegen am Set anvertraut?
Relativ schnell. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich da nicht vielleicht sogar ein bisschen voreilig war. Ab dem Moment, wo für mich klar war und ich auch diagnostiziert war, habe ich das sofort kommuniziert. Mhm. Mit allen. Also das war mir dann irgendwie auch wichtig. Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mir selber diese Lebensrealität auch klar machen musste. Also dass ich mir selber klar machen musste, du hast Depression. Das musst du kommunizieren, damit du das auch weiterhin hast.
Ja.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir hatten das anfänglich, das Gespräch, als ich hier die Zusage gegeben hatte, kam bei mir direkt der Gedanke, ach, ich hab das ja eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich völlig falsch an der Stelle und eigentlich sollte ich gar nicht über Depression sprechen, das sollte jemand anders machen. So, und das ist schon auch so ein Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte und auch offensichtlich nach wie vor noch immer mal wieder habe.
Mhm. Und wie war die Reaktion in der Produktion?
Ach, das ist, also im Grunde sind alle sehr, sehr gut mit mir umgegangen. Ja. Ich habe die Zeit eingeräumt bekommen, ohne Probleme meine Therapie machen zu können und so. Das ist alles sehr, sehr hilfreich gewesen. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, wie reagiert die Gesellschaft auf sowas?
Ja.
Ne? Und da kamen natürlich auch so Sätze wie, ach nee, nicht du auch noch. Ja. Also ne, so, da gab es dann auch diese Konfrontation, der bin ich dann doch auch tendenziell mehr ausgewichen.
Ja. Aber Herr Hegel, machen Sie die Erfahrung auch, dass das dann schnell so getan wird, als sei Depression ein bisschen so eine Modekrankheit, weil man es auch vermischt mit Burnout?
Ja, das ist immer die Fehlannahme, ne? Dass Depression vor allem eine Reaktion auf den Arbeitsstress ist oder auf die Gesellschaft oder auf die modernen Zeiten oder was auch immer, was ja viel weniger der Fall ist, als die meisten glauben. Ne? Entscheidend ist oft die Veranlagung. Und deswegen haben Sie in der Familie auch Menschen, die darunter leiden unter psychischen Erkrankungen?
Nicht diagnostiziert. Mhm. Ich gehe mittlerweile aber davon aus.
Mhm. Das ist relativ oft der Fall. Ne? Und vielleicht auch nochmal die Frage, was haben denn Sie selber gedacht am Anfang, was mit Ihnen los ist? Weil das haben wir ja auch oft gehört, dass es so schwerfällt, selber irgendwie sich Abstand zu kriegen und sich von außen zu betrachten. Ich bin da völlig verändert, was ist denn los mit mir? Das fällt einem ja schwer in der Depression. Ne?
Ich muss gestehen, ich habe mich, als die Diagnose kam, war der Gedanke natürlich, man muss mal zurückgucken in die Historie. Wo könnte das herkommen und wann fing das überhaupt an? Und mir kam dann schon auch Erinnerungen aus meiner Kindheit, wo das schon ähnlich war. Also diese somatischen Erlebnisse, die hatte ich schon recht früh und auch wiederkehrend. Also dass ich mit Übelkeit reagiert habe und das hatte ich schon immer mal wieder. Ich kann das nicht mit absoluter Sicherheit sagen. So, das ist im Endeffekt eine Vermutung. So. Aber
würden Sie sagen, momentan fühlen Sie sich ganz gesund?
Nee. Momentan, muss ich gestehen, habe ich immer noch so, gerade jetzt auch, habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
Das ist ja kein Thema.
Aber das sind so Situationen, die ich nach wie vor so ein bisschen habe,
Also kämpfe immer noch etwas mit der Depression.
Ich kämpfe da immer noch mit und aber es geht mir besser. Also ich habe nicht mehr diese schweren Episoden. Ich bin ganz gut über die Winterzeit gekommen, sagen wir es mal so. Weihnachten und sowas bin ich ganz gut durchgekommen.
Nochmal zurück, als Sie sich um einen Therapieplatz bemüht haben, was war die erste Anlaufstation? Der Hausarzt?
Nee, da muss ich gestehen, so Ärzte habe ich nie aufgesucht, wenn ich irgendwas hatte. Habe mir sehr, sehr selten Hilfe gesucht. Es war tatsächlich einfach die Drucksituation, der Leidensdruck war so groß, dass ich irgendwann einfach was machen musste. Mhm. Und dann war tatsächlich die erste Anlaufstelle, Therapeuten rauszusuchen und anzuschreiben. Mein großes Glück war dann irgendwann, dass ich auf die Idee gekommen bin, eine App zu benutzen, wo man durchaus, ich weiß gar nicht, Dr. Lab heißt die, glaube ich.
Ja.
Und auf die Art und Weise habe ich innerhalb von einer halben Stunde 60 E-Mails geschickt. Und da kam dann eine Zusage zurück.
Und da war auch gleich der Richtige dabei?
Das war für mich in dem Moment der Richtige. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, es war aber auch einfach Bewegung wieder da und dementsprechend war das schon richtig.
Ja.
Also ich kann gar nicht in die Bewertung gehen zu sagen, oh, der Therapeut ist jetzt für mich genau der Richtige. Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch nicht das Verhältnis. Das kann das kann ich nicht sagen. Aber dass es Bewegung gab und dass ich da mal in die richtige Richtung gegangen bin, das war schon sehr hilfreich.
Und ein stationärer Aufenthalt?
Da bin ich nicht. Nee. Da habe ich mir Gedanken schon drüber gemacht. Ja. Meine Familiensituation lässt es für mich gedanklich noch nicht zu. Aber ich habe im Bekanntenkreis einige, die stationär sich aufgehalten haben. Und ich glaube, das ist für mich auch gar nicht so eine schlechte Idee.
Mhm. Also das hören wir ja sehr, sehr häufig hier im Podcast, dass die Betroffenen sagen, man hatte zuerst Bedenken und so. Und dann kommt eigentlich immer der Satz, ich hätte schon früher machen sollen.
Da gehe ich von aus und ich hoffe, dass wir in 2 Jahren vielleicht so ein Gespräch nochmal führen und ich dann sage, ja, das habe ich jetzt gemacht.
Gut, die meisten Menschen mit Depressionen werden es nicht stationär behandelt. Da gibt es ja gar nicht genug Plätze, ist ja oft nicht nötig. Aber was man sagen würde, wenn Sie Psychotherapie haben und es wird trotzdem nach einiger Zeit nicht wirklich gut, sodass Sie sich wieder ganz gesund fühlen, dann ist sie natürlich die Antidepressiva. Das, was nach der ganz normalen Behandlungsleitlinien jetzt Sinn machen würde. Mhm. Und wie ist denn da Ihre Haltung dazu?
Wenn es dazu kommt, dann würde ich sie natürlich nehmen. Also das ist nicht die Frage.
Aber im Grunde ist mir zunächst mal ablehnend eingestellt. Ne? Und Sie wahrscheinlich auch. Ne?
Das ist richtig. Also momentan bin ich an dem Punkt, dass ich mir denke, wir müssen das jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal hingucken. Mhm. Ich muss jetzt erstmal auch sehen, was das ausgelöst hat, wo liegt mein großes Problem. Mhm. Das möchte ich erstmal kognitiv auch überhaupt erfassen können.
Ja, ist bloß oft schwierig, ne? Denn weil wenn die Menschen die Veranlagung haben zu Depressionen, dann rutschen die immer wieder rein, mehrfach im Leben. Und da kann es ihnen auch noch so gut gehen. Sie rutschen trotzdem rein, wenn sie eine starke Veranlagung haben. Und wenn man reinrutscht, dann überlegt sich die Depression, was gibt es Negatives. Das wird dann aufgebauscht und rückt ins Zentrum. Und dann ist es zum Beispiel der Arbeitsstress oder irgendein Konflikt oder irgendetwas. Und dann glaubt man, das ist Schuld. Das ist aber oft gar nicht Schuld, sondern es ist nur das Thema, das halt in der Depression sehr nach vorne rückt. Und dann machen die Menschen manchmal auch Fehlentscheidungen. Zum Beispiel gehen sie in Frührente, obwohl die Arbeit gar nicht Schuld ist. Und dann kriegen sie wieder eine Depression und haben eine schlechtere Lebenssituation. Also das heißt, was nicht einfach ist zu verstehen, das ist die Bedeutung dieser Veranlagung. Mhm. Und erst wenn man das verstanden hat, dann macht es ja auch Sinn, warum Antidepressiva Sinn machen. Ne? Denn wenn man denkt, das ist jetzt vor allem, was ich alles falsch gemacht habe oder die Lebenssituation, meine Kindheit, dann denkt man, das muss ich aufarbeiten und dann wird alles gut. Ne? Aber das ist nicht ganz falsch, aber das ist auch nicht ganz richtig. Ne? Und weil dann wird man ja Antidepressiva nur als etwas sehen, was an Symptomen rumdoktert. Das ist es aber nicht, sondern durch Antidepressiva wird dieser Krankheitsprozess bei sehr, sehr vielen zum Abklingen gebracht. Und wenn ich jetzt jemand hätte, bei Ihnen persönlich kann ich jetzt nichts sagen, weil ich kenne Sie nicht, aber wenn ich jetzt jemand hätte, der sagt, ich habe so und so lange jetzt Psychotherapie gemacht, bin jetzt aber immer noch depressiv, dann würde ich sagen, in jedem Fall versuchen, mit Antidepressiva die Depression ganz zum Abklingen zu bringen. Ne? Das ist das, was ich raten würde und was auch nach den offiziellen Leitlinien in jeder erfahrene Arzt raten würde. Mhm.
Ja, ich muss gestehen, ich als Betroffener bin ja trotzdem nicht frei von Vorurteilen.
Ja, natürlich.
So, ne? Also es hat natürlich für mich Überwindung gekostet, erstmal überhaupt zum Therapeuten zu gehen. Und sind wir ganz ehrlich, bei den Antidepressiven habe ich da ähnliche Gefühle.
Ne? Ja, die Leute glauben, sie machen süchtig zum Beispiel, was aber nicht stimmt. Ne? Also es gibt keine Dosissteigerung oder die Menschen werden nicht high davon. Ne? Das ist halt nicht künstlich die Stimmung hochpushen, sondern das ist eher etwas, was eben den Krankheitsmechanismus verändert. Und deswegen ist es eigentlich die Regel, dass Menschen hier zunächst negativ eingestellt sind, zumal ja auch in den sozialen Medien hier immer ein Sympathie-Bias gegen die Antidepressiva sind. Aber ich weiß aus der Erfahrung, dass dadurch viele lange brauchen, bis sie merken, dass es etwas mir wirklich gut tut. Ich sage immer so wie beim Diabetes eben der Insulin oft etwas sehr Hilfreiches ist, so ist es eben auch hier. Manche Menschen kommen nur mit Psychotherapie sehr gut zurecht. Mhm. Ne? Andere, und es ist, sind noch mehr, nur mit Pharmakotherapie, denn die meisten Menschen werden beim Hausarzt behandelt mit Antidepressiva und sehr oft auch erfolgreich. Und vor allem, wenn es hartnäckiger ist, auch beides, ne? Die Kombination. Psychotherapie und Antidepressiva. Ja, sagen Sie es mir, weil ich kenne die Bedenken und finden Sie mal, was geht denn da durch den Kopf?
Ja, nee, im ersten Moment bin ich da tatsächlich einfach sehr abhängig von meiner behandelnden Ärztin in dem Moment. Also das ist tatsächlich etwas, was ich, die Kompetenz habe ich dazu gar nicht. Ja. Und wenn der Vorschlag kommt, bin ich da auch offen, das zu machen. Also genau. So ist es nicht.
Genau, ich habe das jetzt nicht Ihnen persönlich geraten, ich habe es eigentlich nur für die ganzen Zuhörer und Zuschauer nochmal formuliert. Ne? Weil das ja, vielen Menschen so geht, dass sie sich überlegen, nehme ich die nicht, diese Antidepressiva oder ja, sind die eher gefährlich, auch solche Ängste gibt es ja, ne? Ja.
Wie war das denn dann in so einer Episode? Sie haben gedreht und haben Sie sich dann außerhalb des Drehs, der Dreharbeiten zurückgezogen oder konnten Sie da in Gesellschaft sich bewegen?
Na, ich neige dazu, mich zu isolieren. Also da ziehe ich mich schon sehr zurück und bin dann für mich. Und das ist dann auch etwas, was mir irgendwann auf die Füße gefallen ist, weil ich tatsächlich merkte, oh, ich habe ja gar kein soziales Umfeld um mich herum. So, also meine Frau ist da weitaus besser aufgestellt. Ja. Die ist da auch wesentlich kommunikativer mit Menschen. Und ich ziehe mich da sehr zurück.
Weil einem alles zu viel wird, ist es so?
Es ist ein bisschen, ja, nee, die Kommunikation mit anderen Menschen ist mir zu viel tatsächlich, ja. Ich habe da sehr feine Antennen für oder bilde mir ein, feine Antennen zu haben und es stresst mich einfach unheimlich, in einem Gespräch mich zu befinden. Mhm. Ja, indem wir halt einen Dialog führen, so. Ja. Das ist etwas, was mich sehr stresst. Mhm. Ja.
Das ist ja eigentlich auch so ein Grundgefühl in der Depression, dass ihm alles zu viel wird.
Ja,
man möchte eigentlich nur Decke über den Kopf und Ruhe. Ne? Das berichten eigentlich fast alle Menschen mit Depressionen.
Ja, so geht es mir im Grunde auch.
Man ist sowieso schon so aufgeregt. Ne? Mhm. Ich bringe mir das Bild wie von der Prüfung. Ne? Das ist sowieso schon der innere Zustand und da will man nicht noch weitere Stimuli von außen, die noch obendrauf kommen. Ne? Und ein Gespräch ist ja auch ein Stimulus. Ne?
Und wie geht's dir jetzt im Vergleich zum Anfang der Erkrankung?
Also jetzt geht's mir mittlerweile besser. So, ich bin ich habe das Gefühl, ich komme mit meinem Alltag wieder ganz gut zurecht. Mhm. Ich kann mich auch Konflikten stellen, vor denen ich mich anfänglich sehr weggeduckt habe. Mir geht es insoweit gut, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt auch Sachen wieder angehen. So, also meine Frau hat mich da auch sehr unterstützt, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich komme wieder raus, sagen wir es mal so. Ich komme wieder unter Menschen, wir gehen auch mal wieder auf Konzerte und sowas. Und das sind halt alles Sachen, die ich auch, die hängen natürlich auch ein bisschen mit der Corona-Zeit zusammen, dass man sich da so isoliert hat. Aber das sind alles Sachen, die jetzt wieder so ein bisschen in mein Leben zurückkommen und ich bin auch sehr froh und dankbar dafür. Mhm.
Aber das war ja auch ein Thema, was häufig angesprochen wird, dass Corona für Menschen, die davon betroffen sind, nochmal wirklich nicht die Krankheit selber, sondern die Maßnahmen, die verordnet wurden, nochmal eine sehr, sehr negative Auswirkung gehabt hat.
Ja, wir hatten mehrere Gäste, die berichtet haben, dass bei ihnen in der Corona-Zeit durch die Maßnahmen gegen Corona dass dadurch ihre Erkrankung schlechter geworden ist. Ne? Weil man macht keinen Sport, man liegt länger im Bett, was manchmal schlecht ist. Und man hat den ganzen Tag Zeit, negative Gedanken im Kopf rumzuwälzen.
Das ist tatsächlich etwas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Ich habe ja ein paar Folgen vorab schon gehört. Mhm. Und das Thema Corona kam immer mal wieder auf. Ja,
genau.
Ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt, weil die Arbeit ja auch etwas war, was mir sehr geholfen hat, zu dem Zeitpunkt, um die Produktion am Laufen zu halten, haben wir 6 Tage die Woche produziert. Mhm. Und das war schon fast, ich habe keine Verschlechterung wahrgenommen, aufgrund dessen, weil ich so richtig in Arbeit war.
Ja.
So. Insofern kann ich persönlich gar nicht so sagen, oh, es hat sich jetzt verschlechtert. Ich würde schon fast behaupten, das war genau die Zeit, die für mich und mein Mindset total richtig war, in Anführungszeichen.
Die Corona-Zeit?
Die Corona-Zeit, weil die Isolation im Grunde, ich konnte es mir ja richtig komfortabel in meiner Depression machen, weil ich hatte ja eine Begründung, isoliert zu sein. Das war auch völlig in Ordnung. Also so trage ich diese Depression in meinem Alltag die ganze Zeit vor mir her, dass ich immer wieder eine Begründung dafür finde, dass das depressive Verhalten im Endeffekt eine Begründung hat überhaupt.
Ja. Und das heißt, die Dreharbeiten liefen dann unter den Vorgaben der Corona-Regeln weiter.
Mit
Mundschutz und Abstand.
Genau,
und
wir haben so Mundschutz, Mundschutz, Abstand, aber es ist etwas, ja, wie gesagt, die Distanz, in der habe ich mich ja vermeintlich wohlgefühlt.
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, gut, das leuchtet ein. Ja. Ich bin es ja nicht, es sind die Regeln, die aufgestellt werden und dann kann man sich da rein verstecken.
Genau. Da hat man weniger Schuldgefühle, ne?
Absolut, das war halt einfach, ne, die Schuldgefühle haben tatsächlich in der Zeit ein bisschen abgenommen, weil man nicht das Gefühl hat, man selber ist jetzt das Problem. Das ist, das ist ja die Regel und das muss man jetzt so halten und das war mir schon, das kam mir schon zugute. Mhm.
Ich meine, es ist ja auch bei so, ein Schauspieler ist ja versichert, falls einer ernsthaft krank wird und das muss umgesetzt werden oder so, das kostet ja auch für die Produktion Geld. War das ein Thema, dass man gesagt hat, wir müssen das eigentlich in den Katalog an Krankheiten aufnehmen für die Produktion?
Die Corona-Nummer, nee.
Nee, ich meine mit der Depression.
Insofern war das noch kein Thema, nee.
Weil wenn der Produzent sagt, kann es sein, dass du 2 Monate ausfällst oder was machen wir dann? Ja?
Ich glaube, dieses Signal habe ich in die Produktion nie gesendet, weswegen man sich darüber nie Gedanken machen musste, weil ich war 18 Jahre lang eigentlich immer da.
Ja,
also 18, eingesprungen und immer, ich war immer da. Ich war auch nie krank. Also ne, wenn ich mal was hatte, dann war ich trotzdem da.
Ja, ja. Naja, klar.
So.
Ja gut, das ist dann natürlich ein anderer Hintergrund. Ja, aber man sagt, der kommt auch noch mit dem Kopf unterm Arm. So wird er gesprochen. Ja.
Absolut,
so war also, vermutlich machen sie es ja, um die anderen nicht im Stich zu lassen. Ne?
Richtig, genau.
Also gar nicht, um jetzt tough zu wirken, sondern sie sind, wie halt viele Menschen mit Depressionen, jemand, der es den anderen Menschen, also der liebenswürdig ist. Und das heißt, den anderen Menschen, die will er nicht enttäuschen und die möchte er nicht im Stich lassen. Und das ist ja wahrscheinlich auch in der Psychotherapie ein Thema, das man eben auch lernt, die eigenen Wünsche ernst zu nehmen und auch mal Nein zu sagen und eben sich nicht nur immer hinten anzustellen. Das ist ja oft auch ein Thema, denn das haben wir, Herr Schmidt, ja immer gemerkt, wie sagen wir, hilfsbereit und auch sozial orientiert eigentlich sehr, sehr viele Menschen mit Depression sind. Das ist ein sehr schöner menschlicher Charakterzug, aber der hat halt eine gewisse Neigung oder eine gewisse Tendenz, es leichter zu machen, dass man auch in die Depression rutscht. Also das sind jetzt keine egozentrischen Figuren, die jetzt unter Depressionen leiden.
Es ist auch, also ich muss gestehen, das ist wirklich tatsächlich genau das, was mich antreibt innerhalb der Produktion. Ich muss ja auch ganz realistisch jetzt mal sagen, wir sind 20 Leute in diesem Cast. Wenn dann mal einer ausfällt, ist das kein Beinbruch.
Ja.
Aber für mich hat sich das so angefühlt. Für mich hat sich das immer so angefühlt, als wenn ich jetzt die komplette Produktion im Stich lasse und ganz viele Menschen können gar nicht arbeiten, wenn ich ausfalle. Das hat mich umgetrieben.
Ja, das verstehe ich. Ja. Kein Beinbruch, weil dann fährt die Figur halt mal schnell in Urlaub.
Das ist richtig.
14 Tage oder so. Oder ist bei Tante Erna verschollen oder was weiß ich.
Ja, also andere würden das so machen.
Man kann das ja dementsprechend schreiben. Ja.
Ja, oder man verschiebt halt die Bilder. Also es ist ja auch nicht so dramatisch. Wir drehen in 2 Studios, da mal die Dispo umzuwerfen, ist eigentlich nicht das Problem. Ja. Aber für mich war es das. Ja. Allein das abzuverlangen, war schon zu viel.
Herr Professor Hegerl, was ist denn überhaupt davon zu halten? Soll man sich am Arbeitsplatz eher zurückhalten, die Krankheit offen zu machen? Oder soll man sich einem Kollegen anvertrauen? Oder wenn ich als Kollege das Gefühl habe, mit dem ist das nicht in Ordnung, kann ich den ansprechen? Wie mache ich das?
Also zunächst muss man immer wieder sagen, das ist eine Erkrankung, wie jede andere Erkrankung auch, und damit Privatsache. Man muss mit niemandem drüber reden, wenn man nicht mag. Ich empfehle zunächst immer, dass man die Menschen, die einem wichtig und nahe sind, dass man mit denen offen ist, weil da eine Fassade hochzuhalten ist erstens unglaublich anstrengend und dann auch nicht gut für die Beziehung. Und am Arbeitsplatz hängt es jetzt natürlich davon ab, wie ist das Verhältnis zu den Kollegen, wie ist das Verhältnis zu den Vorgesetzten. Wenn es jetzt voller Konflikte da wäre und Konkurrenzkämpfe und Ähnliches, wäre ich da zurückhaltend. Oder auch wenn ich jetzt vielleicht Karrierepläne habe und Sorge habe, dass das gegen mich verwendet wird, was ja durchaus mal vorkommen kann im Leben, dann wäre ich da zurückhaltend. Aber wenn ich das Gefühl habe, das sind eigentlich Menschen, die mich schätzen, die auch wissen, dass ich im Grunde eigentlich niemand bin, der sich irgendwo drückt, sondern im Gegenteil, dann erleben viele auch sehr positive Reaktionen. Ich bringe immer das Beispiel von einer Patientin, die das sehr eindrücklich mir geschildert hat, dass sie an einem Arbeitsplatz eben ihrem Vorgesetzten das gesagt hat. Dann hat er gesagt, okay, wir wissen, dass Sie eine ganz tolle Mitarbeiterin sind im gesunden Zustand. Wenn Sie wollen, können Sie im Arbeitsrhythmus bleiben. Wir reduzieren das Pensum um 70%. Sie kriegen viel weniger zu tun, können aber im Rhythmus bleiben. Und diese Frau war diesem Unternehmen ein Leben lang dankbar.
Das glaube ich. Das glaube ich.
Also das muss man sehr individuell entscheiden.
Ja, wie gesagt, für mich war das tragbar und ich hatte aber auch gar nicht das Bedürfnis, das überhaupt einzufordern. Also es stand nie zur Tagesordnung, dass man da jetzt nochmal drüber anders reden muss. So, also ja, im Endeffekt setze ich das vielleicht auch ein bisschen weiter fort, mein Umgang damit, dass ich das schon alles irgendwie nach wie vor ein bisschen versuche, mit mir selber auszumachen. Und dass ich
was ja nicht grundfalsch ist.
Nein,
also kein Grund, sich jetzt Vorwürfe zu machen, deswegen, ja.
Aber dass ich das so kommuniziert habe, das kam tatsächlich auch damals aus der Erleichterung heraus, zu wissen, was mit einem los ist.
Ja.
Also es war nicht bedacht.
Ja. Da haben wir eine Hörerfrage, die genau das Thema anspricht. Das finde ich sehr, sehr interessant. Kann mein Arbeitsplatz eine Depression triggern?
Also wenn man jetzt eine Veranlagung zur Depression hat und hat einen toxischen Arbeitsplatz, wo nichts stimmt, das kann natürlich ein Trigger sein, das ist keine Frage. Aber sehr häufig ist es so, dass man in der Depression sich erschöpft fühlt durch die Erkrankung Depression. Das fühlt man sich auch erschöpft als Rentner, wenn man gar nichts zu tun hat. Trotzdem ist man komplett erschöpft in der Depression. Und wenn man nun arbeitstätig ist, wird alles zu viel. Und dann ist die Versuchung oft groß zu meinen, der Arbeitsstress hat mich depressiv gemacht. Das ist manchmal ein Trugschluss, der dann zu falschen Lebensentscheidungen auch führen kann. Denn es gibt keinen, der eine Depression hat und sich nicht überfordert fühlt, ein Stück weit durch die Arbeit. Das ist ein Teil der Erkrankung Depression. Da fällt es einem schon schwer, aufzustehen und Zähne zu putzen.
Ja, das ist richtig.
Ja, das ist die zweite Frage. Ist man für die Erkrankung selbst verantwortlich, weil man beispielsweise zu negativ denkt?
Ja, oh Gott. Ja, also ein Stück weit würde ich sagen schon, weil das ist natürlich auch irgendwie der Teufelskreis, in dem man sich bewegt. Mhm. Ne? Also mir geht es jetzt schlecht und ich bin auch dran schuld, ist schon etwas. So, man könnte ja auch mal rausgehen, man könnte ja auch mal ein bisschen Sport machen.
Ja.
Ne? So, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich tolle Ideen hatte, es versucht habe auszuführen und auf halber Strecke es habe liegen lassen. So, und da fängt es dann schon wieder an, dass man sich da irgendwie die Schuld gibt an der Sache. Ich glaube, das ist dann am Ende die Krankheit und man hat nur dieses Schuldgefühl die ganze Zeit. Es ist aber eigentlich nicht die Schuld von einem selber.
Ja.
Das ist ganz wichtige Aussage. Ne? Denn man schafft gewisse Sachen einfach nicht in der Depression. Da kann man noch so viel Willen haben, man rutscht da rein. Ich habe einen Kollegen, einen Professor, der war Experte für Depression, der ist reingerutscht in die Depression. Mir ging es wie allen anderen in der Depression, hoffnungslos, hat Dinge nicht geschafft, die er eigentlich hätte schaffen müssen und die eigentlich nicht schwer sind. Also dass sich selber Vorwürfe zu machen, dass man das nicht schafft, das ist Teil der Depression, genau wie Sie es gerade gesagt haben, und nicht ein persönlicher Fehler. Man muss einfach sehen, Schuld an dem Ganzen ist diese saublöde Erkrankung Depression und nicht man selber, weil die Depression redet immer ein, man ist es selber.
Ja, deswegen, ich kann total nachvollziehen, dass sich das aber so anfühlt. Also, dass man selber dran schuld ist. Genau. Es fühlt sich einfach so an.
Man ist eingebaut. Schuldgefühle sind eingebaut in die Depression. Man hat immer Schuldgefühle.
Ja.
Aber wenn ich dann vielleicht zum Schluss sagen darf, also der Eindruck, den du jetzt machst, ist, dass du es nach Stand jetzt ganz gut für dich im Griff hast.
Ja, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so offen ist und auch in der Familie kommuniziert werden kann und ich mit meiner Frau da auch reden kann und sie vor allen Dingen jetzt auch als Angehörige einfach ein Verständnis dafür bekommen hat, was da manchmal mit mir los ist, fühle ich mich schon freier im Umgang einfach auch. Ne? Also ich fühle mich wohler in meiner Haut. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil man sich halt einfach auch unwohl fühlt. Die Schuldgefühle treiben einen um und man hat einfach ganz selten das Gefühl, dass es einem einfach mal gut geht und dass das hier einfach schön ist. Man findet irgendwas Negatives und irgendeinen Haken findet man an jeder Situation.
Ja.
So, und ja, eben, wenn man sich klar macht, dass das quasi die Krankheit ist, die einen dazu verleitet, alles irgendwie schlecht zu reden, dann kann man auch den Umweg finden.
Ja.
Dann kann man schon irgendwie sich das auch klar machen.
Genau, das ist die Distanz, die man dann ein bisschen kriegt, dann sieht man, man ist im Grunde ein Opfer der Erkrankung und nicht der Verursacher. Das ist schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt, der viel Last von den Schultern nimmt auch.
Ja.
Und es kann aber noch besser werden bei Ihnen. Gell? Da bin ich fest überzeugt, dass es noch besser wird und Sie sich noch freier fühlen. Gell?
Ich muss auch gestehen, die Hoffnungslosigkeit habe ich ein bisschen verloren. Ich hoffe da auch sehr.
Da drücken wir sehr die Daumen. Wie geht es dir jetzt am Ende des Gesprächs, nachdem wir am Anfang dann doch vielleicht nochmal...
Doch, ich bin jetzt erleichtert auf der einen Seite. Ich bin jetzt erleichtert. Ich hatte das Gefühl anfänglich, dass ich diesem Gespräch überhaupt gar nicht richtig standhalten kann. Aber das ist jetzt gewichen. Ich fühle mich wohl. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Toll. Ja, da ist es ja keine
Wir müssen uns bedanken, gell?
Es ist ja wirklich auch keine Therapiesitzung, sondern soll ja den Fall nach außen schildern für Menschen, die entweder schon betroffen sind oder... in ihrem Umfeld jemand haben, der betroffen ist. Und das merken wir wirklich an den Reaktionen. Es wird auch als sehr hilfreich empfunden.
Ja, ja ich wie gesagt, ich hatte die Folgen gehört.
Ja.
Es hat mir auch sehr geholfen.
Tatsächlich, obwohl du selber schon in dem Thema drin warst. Ja?
Vollkommen, ja. Naja, ja. Weil es so ein Abgleichen ja auch immer mal wieder ist.
Ja.
Ne? Ich mache auch Gruppentherapie und habe, wie gesagt, auch ein paar Bekannte, in einer so kleinen Selbsthilfegruppe, dass man sich zusammensetzt. Und das hilft einfach ungemein zu wissen, dass man nicht allein ist.
Mhm. Ja. Patrick Müller, vielen Dank. 18 Jahre, das war mir gar nicht klar, dass es schon so lange ist. Das
doch,
ist ja wirklich
doch,
schon.
Doch. Das ist genau die Hälfte meines Lebens.
Wahnsinn. Ja. Und dann von der Schule weg. Ja, drücke ich sehr die Daumen und dass es mindestens so stabil bleibt. Mit der Erkrankung und, wie auch Professor Hegan sagt, noch besser
werden. Noch besser werden, das denke ich schon.
Vielen, vielen Dank.
Ja, aber es war sehr, sehr interessant und auch nochmal ein völlig neuer Aspekt für die Hörerinnen und Hörer. Das war unsere heutige Ausgabe mit Patrick Müller. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Herr Professor Hegerl, ich komme immer komisch vor, wenn ich mich bei Ihnen bedanke, weil Sie sind ja eigentlich der Veranstalter.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen natürlich und am allermeisten bei Ihnen, dass Sie sich aufgerafft haben.
wir bedanken uns gegenseitig.
Alle gegenseitig.
Sehr das schön, sehr war schön. Eine weitere Ausgabe aus unserem Podcast Raus aus der Depression. NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Unser wirklich sehr, sehr, sehr offener und interessanter und hilfreicher Gast heute war Patrick Müller. Nochmal zum 85. Mal. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch nochmal.
Danke für Ihr Interesse. Sie können uns hören, wo immer Sie einen Podcast hören können oder natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Harald Schmidt. Vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Y-Kollektiv. der Podcast. Wir zeigen die Welt, wie wir sie erleben.
Ich bin da täglich mit Hassnachrichten aufgewacht.
Zwischen Politik und Clubkultur.
Und dann eben die Techno-Szene mir genau das gegeben hat, was ich gerade wollte. Ja? Einfach akzeptiert werden, so wie ich bin.
Sozialem Engagement und Drogen.
Dort hinten kannst du spritzen. Hier kannst du schnupfen, rauchen.
Mentaler Gesundheit und Sex.
So langsam sind jetzt die Ersten auch nackt.
Jede Folge eine exklusive Story.
Diese paar Stunden da beim Arzt, die sind schon eklig. So, und die vergisst man nicht.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und immer zuerst in der ARD-Audiothek.